Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung: Arctic Sea, der Frachter soll von der russischen Marine gefunden worden sein. Die Besatzung sei in Sicherheit. Wachstum, Japan, eine der größten Volkswirtschaften der Welt, legt wieder zu. Dabei halfen Konjunkturprogramme, sagt unser Gesprächspartner, speziell europäische und chinesische Konjunkturprogramme. Gewalt, jetzt erreicht brutale islamistische Gewalt auch in Ingushetien. Kinderarmut, ein Problem auch in Deutschland. Der Beginn einer Serie von Beiträgen über unser Nachbarland vor der Wahl und Superweltrekord. Wir sprechen über Usain Bolts 100-Meter-Lauf mit einem anderen 100-Meter-Fabelweltrekordler. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Ursula Vogler mit dem Nachrichtenüberblick.
Fast 3 Wochen nach seinem mysteriösen Verschwinden ist der Frachter Arctic Sea nach russischen Angaben vor der westafrikanischen Küste entdeckt worden. Die 15 russischen Seeleute seien in der Nähe der Kapverdischen Inseln auf ein russisches Kriegsschiff gebracht worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Der unter maltesischer Flagge fahrende Frachter befand sich auf dem Weg von Finnland nach Algerien. Warum er von seiner ursprünglich geplanten Fahrt abwich, ist unklar. Japan, eine der wichtigsten Industrienationen weltweit, ist wirtschaftlich wieder auf Wachstumskurs. Erstmals seit mehr als einem Jahr hat die japanische Wirtschaft im 2. Quartal wieder zugelegt, und zwar um 0,9% verglichen mit dem Vorquartal. Nach Deutschland und Frankreich ist Japan die 3. führende Wirtschaftsnation, die wieder Wachstum verzeichnet. Zurückzuführen ist das Wachstum laut Angaben von Ökonomen auf die steigenden Exporte sowie auf die staatlichen Ausgaben zur Konjunkturankurbelung. Nach dem Selbstmordanschlag mit mindestens 20 Toten und über 100 Verletzten in Ingushetien hat Russlands Präsident Medvedev den örtlichen Innenminister entlassen. Der Terrorakt in der Stadt Nasran hätte verhindert werden können, sagte Medvedev zur Begründung. Der Attentäter raste nach amtlichen Angaben in einem mit Sprengstoff beladenen Auto in das Hauptquartier der Polizei. Der Anschlag in der Stadt Nasran ist der schwerste Angriff seit Monaten in der südrussischen Teilrepublik. Bei einem Unfall im größten russischen Wasserkraftwerk in Zentralsibirien sind mindestens 10 Arbeiter gestorben. Über 60 Personen werden noch vermisst. Ein Transformator des Kraftwerks sei während Reparaturarbeiten explodiert, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Danach sei ein Maschinenraum überflutet worden. Das betroffene Wasserkraftwerk ist seit mehr als 30 Jahren in Betrieb. Es versorgt den weltweit größten Aluminiumproduzenten Russal mit Strom. 3 Tage vor der Präsidentenwahl in Afghanistan kritisieren die UNO und die USA den Staatspräsidenten Hamid Karzai. Grund dafür ist die Zusammenarbeit Karzais mit dem früheren Milizchef Rashid Dostum. Diesem werden Menschenrechtsverletzungen während des Bürgerkriegs vorgeworfen. Präsident Karzai verspricht sich von dessen Hilfe entscheidende Wählerstimmen für die Präsidentenwahl vom Donnerstag. In Irak sind Homosexuelle laut einem Bericht der Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch dem Hass und der Gewalt religiöser Milizen schutzlos ausgeliefert. Der Bericht dokumentiert zahlreiche Entführungen, Folterungen und Morde an homosexuellen Männern. Die genaue Zahl der Opfer sei nicht bekannt, doch seien nach Schätzungen bereits hunderte Männer gefoltert und getötet worden. Die Menschenrechtsorganisation fordert die irakische Regierung auf, gegen diese Übergriffe einzuschreiten. Der Bündner Can Gilli wird neuer Leiter der Spitzensportabteilung von Swiss Olympic. Der 50-Jährige tritt die Stelle im Haus des Sports am 1. Oktober an. Er ist Nachfolger von Werner Augsburger. Zu Can Gillis Hauptaufgaben gehören gemäß einer Mitteilung von Swiss Olympic die Förderung des Spitzensports und die Organisation der Olympischen Missionen der Schweiz. Der ausgebildete Sportlehrer Gilli war unter anderem Skilanglauf-Nationaltrainer und zuletzt Generalsekretär der Eishockey-Weltmeisterschaften 2009 in Bern und Kloten. In der Schweiz ist etwa jedes 2. Mitglied einer Gemeindeexekutive parteilos. Vor allem in Gemeinden mit weniger als 1.000 Einwohnern gäbe es kaum noch Regierungsmitglieder, die einer Partei angehörten, heißt es in einer Studie der Universität Zürich. In der Untersuchung gaben die parteilosen Regierungsmitglieder an, dass Gemeindepolitik auch ohne Parteizugehörigkeit funktioniere. Viele beklagten, Parteien seien zu wenig auf die Problemlösung in den Gemeinden ausgerichtet. Der Kanton Zug ist weiterhin der attraktivste Standort für Unternehmen in der Schweiz, gefolgt von den Kantonen Zürich und Basel-Stadt. Bei der letzten Erhebung lag Nidwalden auf Platz 3. Die regelmäßig veröffentlichte Studie der Credit Suisse vergleicht unter anderem die Steuerbelastung von Privaten und Unternehmen, den Ausbildungsstand der Bevölkerung und die Verkehrsanbindung. Am Ende der Rangliste der attraktivsten Wirtschaftsstandorte liegen Wallis, Neuenburg, Uri und Jura. Der Schweizer Detailhandel hat im ersten Halbjahr mehr verkauft. Teuerungsbereinigt stiegen die Umsätze um 0,5%, wie das Bundesamt für Statistik mitteilte. Immer noch gut lief es bei den Nahrungsmitteln sowie beim Verkauf von Gesundheitsprodukten und solchen für die Körperpflege. Einen Umsatzrückgang mussten hingegen die Verkäufer von Schuhen und Kleidern hinnehmen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.884 Punkten, minus 1,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.154 Punkten, ebenfalls minus 1,7%. Der Euro wird zu einem Franken 51,99 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,793. Das Wetter. Im Norden ist es morgen früh gebietsweise bewölkt, in den Voralpen sind letzte Schauer möglich. Sonst ist es in der ganzen Schweiz meist sonnig bei 28 bis 32 Grad. Am Mittwoch ist es überall sonnig bei rund 31 Grad. Im Süden sind am Abend lokale Gewitter möglich.
Aufgetaucht. Die Besatzung der Arctic Sea soll in Sicherheit sein. Was heißt das? Erholung. Japan wird wieder zum Land der aufsteigenden Zahlen. Konjunkturprogramme der Konkurrenten haben geholfen. Terror. Jetzt weitet sich islamistische Gewalt auch auf Inguschetien aus. Gewaltexzesse. Homosexuelle im Irak haben ein doppelt und dreifach schweres Leben. Renaturierung. Ein Fluss, der wieder durch die grüne Natur meandert, ist damit nicht schon natürlich. Fabelweltrekord. Gespräch über Usain Bolt mit dem Weltrekordler, der auf dem Letzigrund fabelhafte 10,0 lief, Armin Hari. Und im Dossier Kinderarmut. Deutschland kennt Probleme, die kaum einer erwartet. Der Beginn einer Serie von Beiträgen vor der Wahl im Echo der Zeit. Eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf drs.ch. Die Arctic Sea ist also aufgetaucht, scheint es. Das Schiff liege vor den Kapverdischen Inseln, sagt das russische Verteidigungsministerium. Peter Giesling in Moskau. Steht das jetzt wirklich fest oder verschwindet das Schiff plötzlich wieder?
Ja, das steht ganz eindeutig fest. Die russische Kriegsmarine hat heute mitgeteilt, das Schiff gefunden zu haben. Die Besatzung sei wohl auf und jetzt aufs Kriegsschiff umgestiegen. Die Arctic Sea steht jetzt natürlich eindeutig unter Kontrolle der russischen Marine und böse Zungen könnten natürlich behaupten, die russische Marine könne jetzt allenfalls noch auf hoher See das eine oder andere Sensible vom Frachter nehmen. Aber ich gehe also wirklich davon aus, dass die Arctic Sea nicht wieder verschwindet und in Bälde den algerischen Bestimmungshafen anlaufen wird mit der Holzfracht an Bord.
Auf die komme ich gleich noch zu sprechen. Zuerst mal die Frage, was heißt das, wenn die Besatzung jetzt von Bord genommen werden konnte? Da fallen ja einige mögliche Szenarien weg, über die man diskutiert hat.
Ja, pikanterweise ist im ersten Kommuniqué des russischen Verteidigungsministeriums eigentlich nur die Rede von der Besatzung, nicht von irgendwelchen Geiselnehmern oder von einer Befreiung, die stattgefunden habe. Und das klingt meines Erachtens eben eher so, als wären die 15 russischen Seemänner von Dritten unbehelligt einfach in eine andere Richtung gefahren. Aber das ist natürlich auch nur eine Mutmaßung. Das russische Verteidigungsministerium will in den nächsten Stunden noch weitere Details bekannt geben. Aber der Überfall vom 24. Juli vor Schwedens Ostseeküste beispielsweise. Der klang da schon mal sehr, sehr abenteuerlich. Dann glaubte ja in den letzten Tagen auch die Europäische Kommission etwas von einem zweiten Überfall aufs Schiff vor der spanischen Atlantikküste erfahren zu haben. Das war alles sehr, sehr mysteriös. Und für mich steht jetzt eben nicht mehr nur das Entführungsszenario, sondern vor allem ein Bluff der Schifffahrtscrew im Vordergrund der Spekulationen.
Sie haben zuerst angesprochen, die mögliche Ladung, die da unter dem Holz sein könnte, sagen jetzt Bluff der Schifffahrtscrew. Was heißt das? Wenn die russische Marine so intensiv gesucht hat, haben die wirklich nur eine Ladung Holz und ein paar russische Seeleute gesucht?
Ja, natürlich würde die russische Führung ziemlich nervös, wenn sich etwa Waffen oder Flugzeugbestandteile oder gar, wie es hieß, Plutonium an Bord der Arctic Sea befinden würden, die jetzt im Scheinwerferlicht ja der Weltöffentlichkeit steht. Aber man muss auf der anderen Seite natürlich auch sehen, die EU war nervös, als plötzlich von einer Schiffsentführung in europäischen Gewässern die Rede war. Die NATO hat Russland ihre Hilfe angeboten. Russland musste also handeln und auch seine Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen.
Besten Dank für diese erste Einschätzung, Peter Giesling in Moskau. Plus 0,9%, vor allem plus 0,9%. Japan meldet ein Wachstum des Inlandproduktes für das zweite Quartal. Nach Deutschland und Frankreich kommt jetzt auch die Wirtschaft wieder etwas in Schwung, die man früher immer als die Lokomotive Asiens bezeichnet hat. Und dies in einem stärkeren Maß als gerade etwa Deutschland und Frankreich. Ich fragte Martin Fritz in Tokio, was ist der Grund?
Ja, wir haben zwei positive Entwicklungen gehabt, nämlich zum einen ist die Nachfrage aus dem Ausland nach japanischen Waren deutlich angestiegen, etwa durch die Abwrackprämien, unter anderem in Deutschland oder den USA. Davon profitieren dann Hersteller wie Toyota oder Honda. China hat ja ein riesiges Konjunkturpaket aufgelegt, das wirkt vor allen Dingen auf die Infrastruktur und davon profitierte zum Beispiel Komatsu, das ist der weltweit zweitgrößte Hersteller von Baumaschinen. Und wir haben natürlich auch in Japan selbst ein Konjunkturpaket. Dazu gehört eine Abwrackprämie und auch eine Ökoprämie für den Kauf von Hybridautos. Am Wochenende sind dann die Autobahnen billiger, damit die Leute hier mehr unternehmen und ihr Geld ausgeben. Und im April gab es für jeden Bürger umgerechnet 150 Franken Steuerrückzahlung. All das hat sich jetzt positiv ausgewirkt. Der Export ging um 6% vorwärts zum Vorquartal und die Privatausgaben stiegen um fast 1% zum Vorquartal.
Was heißt das, Herr Fritz? Wie nachhaltig ist jetzt diese Wende? Wie schaut man das in Japan an?
Also man muss auf die Skepsis der Notenbank gucken, aber auch die Skepsis bei vielen Ökonomen. Die Notenbank selbst sieht das Zuwachspotenzial der japanischen Wirtschaft zurzeit nur bei 1%. Beim letzten Aufschwung waren es 2%. Und es gibt eine Menge Warnzeichen an der Wand. Der Privatkonsum hat zwar jetzt zugenommen, aber vor allen Dingen durch diese Subventionen für Autos und Fernseher. Aber andere Ausgaben wie für Nahrungsmittel und für Kleidung sind zurückgegangen. Das Verbrauchervertrauen ist weiter schwach, die Arbeitslosigkeit fast auf Nachkriegshoch. Und die Gehälter sind im zweiten Quartal um fast 5% eingebrochen. Das hat es seit dem Krieg nicht gegeben. Und die gewerblichen Investitionen sind auch sehr stark gesunken. Also das heißt, dass zwei wichtige Säulen der wirtschaftlichen Erholung, der Privatkonsum und die Firmenausgaben, weiter schwach bleiben dürften. Nur der Staat hat mit plus 8% deutlich mehr ausgegeben. Also deshalb auch dieser Wachstumssprung.
Und deshalb die Zweifel, ob das alles sehr langfristig sein wird. Dennoch geht es deutlich besser jetzt plötzlich. Japan steht vor Wahlen. Man geht davon aus, dass es zu einem Machtwechsel kommt, dass die Liberalen, die jahrzehntelang an der Macht waren, jetzt weggewählt werden. Bleibt das so oder werden diese jetzt plötzlich besseren Zahlen den Liberalen helfen?
Nein, also die Stimmung ist grundsätzlich schlecht in Japan. Man ist unzufrieden mit den Leistungen dieser Liberaldemokraten. Und deshalb will man der Opposition jetzt auch mal eine Chance geben. Und es gibt auch im Wirtschaftsprogramm der Opposition einige Hoffnungssignale für weite Teile der Bevölkerung. Zum Beispiel sollen die Abgaben gesenkt werden und die Sozialleistungen erhöht werden. Das würde dann das Verbrauchervertrauen stärken und den Binnenkonsum ankurbeln. Und Japan wäre dann weniger exportabhängig wie jetzt. Außerdem will die Opposition das laufende Konjunkturpaket überarbeiten und auf raschere Ausgaben dringen. Also das könnte sich positiv auf den Binnenkonsum auswirken und dadurch das Wachstum etwas nachhaltiger machen.
Dem scheint die Börse nicht zu vertrauen. Die reagiert negativ heute, trotz dieser Zahlen.
Naja, an der Börse wird ja oft kurzfristig gehandelt und meistens ist es ja so, wenn sich gute Nachrichten abzeichnen, aber nicht sicher sind, dann wird gekauft. Und wenn die guten Nachrichten dann da sind, dann wird verkauft, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Und das ist eben die große Frage. Also die Anleger haben heute gesehen, dass dieser Wachstumssprung vor allen Dingen auf Staatsausgaben beruht und irgendwann ist das Geld alle. Es gab aber auch eine Reaktion auf das schwache US-Verbrauchervertrauen und das hat auch dazu beigetragen, dass Nikkei und Topix so stark eingebrochen sind wie seit März nicht mehr.
Martin Fritz in Tokio. Die Talfahrt ist also auch in Japan aufgehalten worden. Die Frage ist, für wie lange? Eines ist sicher interessant, es sollen vor allem die Konjunkturstützungsprogramme sein, die diesen Effekt gehabt haben. Wenn man sich daran erinnert, wie erbittert vor einem halben Jahr darüber diskutiert wurde, ob hier hunderte Milliarden sinnvoll investiert oder einfach aus dem Fenster geschmissen würden, kann man jetzt offenbar sagen, diese Maßnahmen hatten Wirkung. Oder kann man das nicht? Ich fragte Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
Ich denke schon, dass solche Programme zur Ankurbelung nützen. Das zeigt die aktuelle Entwicklung. Ohne die Hilfspakete würde es der Wirtschaft schlechter gehen. Noch mehr Leute würden arbeitslos, das ist unbestritten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Ankurbelungsprogramme sind nicht gratis. Nicht jeder Staat kann es sich leisten, Unsummen von Geld auszugeben. Die USA haben einen Schuldenberg von mehr als 11.000 Milliarden Dollar angehäuft, auch weil der Staat für die Ankurbelungsprogramme viel Geld ausgeben musste. Mittelfristig ist dies eine Belastung für die gesamte Gesellschaft. Das heißt, die Ankurbelungsprogramme machen Sinn, aber man darf die Nebenwirkungen nie aus den Augen verlieren. Und hinzu kommt, dass die Programme nur ein Mittel auf Zeit sind. Der Staat kann die Wirtschaft nicht langfristig ankurbeln. Irgendwann müssen die Firmen selber wieder investieren und selber wieder in neue Produkte und Dienstleistungen investieren, sonst verpufft die Wirkung.
Das heißt, es ist immer noch möglich, dass mit all diesen Milliarden effektiv nur Strohfeuer entfacht wurden.
Ja, diese Gefahr besteht. Das Wachstum in Deutschland und Frankreich zum Beispiel ist noch sehr bescheiden. Diese beiden Volkswirtschaften sind nur um 0,3% gewachsen. Offiziell ist die Rezession zwar damit beendet, aber die Arbeitslosigkeit nimmt weiter zu. Die Krise ist noch nicht überwunden, auch wenn es nun die ersten positiven Anzeichen einer Erholung gibt.
Ich komme jetzt mit der W- und V-Frage, Manuel Rentsch. Die eine Möglichkeit ist die, dass die Wirtschaft zuerst runterging und jetzt wieder raufgeht. Das wäre eine V-förmige Entwicklung. Es gab die Möglichkeit auch, die wurde intensiv diskutiert unter Wissenschaftlern, dass es ein W-förmiger Verlauf werde, nämlich zwei Krisen. Kann man darüber jetzt etwas sagen, was da zu erwarten ist?
Ja, die Ökonomen sprechen schon zunehmend von einem Double Dip. Das heißt, dass die Wirtschaft nochmals in ein Loch fallen könnte. Das Problem ist, dass viele dieser Konjunkturprogramme vor allem auf das laufende Jahr ausgelegt sind und nun wird befürchtet, dass im kommenden Jahr, wenn die Wirkung nachlässt, dann die Wirtschaft nochmals tauchen könnte. Die Lager sind diesbezüglich geteilt. Realistisch ist aber schon, dass es bei der kommenden Erholung nochmals Rückschläge geben wird.
Beurteilungen von Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch. Der russische Nordkaukasus kommt nicht zur Ruhe. Heute ist, wie gehört, in Inguschetien, der Nachbarrepublik Tschetscheniens, ein Selbstmordattentäter mit einem mit Sprengstoff geladenen Kleinlastwagen in eine Polizeiwache gerast. 18 Menschen sind tot, 60 weitere verletzt. Der Anschlag wird muslimischen Rebellen zugeschrieben, welche für eine staatliche Unabhängigkeit von Russland kämpfen. Aus Moskau Christina Nagel.
Verzweifelt versuchen Helfer unter den Trümmern der Polizeistation Überlebende zu finden. Die Chancen sind allerdings gering. Das Gebäude wurde regelrecht zerfetzt. Kein Stein steht mehr auf dem anderen. Erschwert werden die Bergungsarbeiten durch weitere Explosionen. Das Feuer hatte zuletzt auch auf ein Munitionslager übergegriffen. Wie viele Opfer der Selbstmordanschlag in der inguschetischen Stadt Nasran tatsächlich gefordert hat, weiß bisher niemand. Zuletzt lag die Zahl der Toten bei 19. Knapp 70 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, unter ihnen auch Kinder. Der Täter nahm offenbar eine hohe Zahl ziviler Opfer in Kauf. Er versuchte am Morgen mit einem Lastwagen voller Sprengstoff in die Polizeistation zu rasen. Dort fand gerade der Morgenappell statt. Im Tor zündete der Täter die Bombe, die eine Sprengkraft von rund 50 Kilogramm TNT gehabt haben soll. Auch ein umliegendes Wohnhaus und mehrere Bürogebäude wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Staatsanwaltschaft hat bereits Anklage erhoben, wegen Mordversuchs an Angehörigen des Sicherheitsapparates, wegen Mordes und illegalen Waffengebrauchs. Erklärt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der russische Präsident Medvedev wies das Innenministerium an, die Sicherheitsvorkehrungen im Land zu verschärfen. Der inguschetische Präsident Yunus Bekiev Kurov, der selbst gerade erst ein Attentat knapp überlebt hat, macht Rebellen für den Anschlag verantwortlich. Es sei ein weiterer Versuch, den Nordkaukasus zu destabilisieren. Täglich sterben zurzeit Menschen in den russischen Teilrepubliken Inguschetien, Dagestan und Tschetschenien. Wer die Rebellen sind, die vor Ort nur als Kämpfer bezeichnet werden, ist unklar. Die Motive sind uneinheitlich. Die einen gehören zur Gruppe islamistischer Extremisten, andere wollen einen vom Russland unabhängigen Kaukasus erzwingen. Es gibt aber auch solche, die Blutrache an staatlichen Sicherheitskräften ausüben. Sie werfen dem Staat vor, Unschuldige unter dem Vorwand des Terrorismus zu verschleppen und umzubringen. Das Krankenhaus von Nasran hat die Bevölkerung unterdessen zu Blutspenden aufgerufen. Die Reserven würden nicht für alle Verletzten ausreichen, erklärte eine Ärztin. Alles andere, Verbandsmaterial und Medikamente, ist vorhanden. Wir haben die Verletzten entsprechend untergebracht. Die Schwerverletzten liegen auf der Intensivstation. Der Anschlag gilt als der blutigste seit Jahren. Die Gewaltspirale im Kaukasus, wo zurzeit wieder eine groß angelegte Antiterroraktion der Behörden läuft, dreht sich mit jedem Tag schneller.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Hatz auf Schwule, das Schicksal von Homosexuellen im Irak. Flüsse renaturieren, grüner ist noch nicht natürlicher. Am schnellsten laufen, Gespräch mit Armin Hari. Und Kinderarmut, in Hamburg sehr wohl ein Thema. Dass schwule Männer sich im Irak auf die Straße wagen und offen zu ihrer Sexualität stehen, ist eine Folge der verbesserten Sicherheitslage. Aber die Reaktion der islamistischen Milizen ist brutal. In diesem Jahr seien Hunderte von Homosexuellen angegriffen, gefoltert oder ermordet worden, behauptet ein neuer Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Auch Amnesty International und die UNO haben schon auf eine systematische Verfolgung von Schwulen im Irak hingewiesen. ARD-Korrespondent Carsten Kühntopp.
Eine Welle von Folter und Mord geht über den Irak. Die Opfer, Schwule. Und Männer, die selbsternannte Sittenwächter, für nicht männlich genug halten. Die Hetzjagden begannen im Frühjahr in Sadr-Stadt, einem Viertel von Bagdad, und breiteten sich dann auf andere Landesteile aus. Ein UN-Diplomat schätzt die Zahl der Todesopfer bis jetzt auf mehrere hundert. Dieser Iraker wurde in Sadr-Stadt Augenzeuge einer Schwulenjagd.
Es gibt Banden, die sagen ganz offen, wir verfolgen diese Typen und bringen sie um. Ich habe das selbst gesehen. Die haben es wirklich getan. Die Jungs, die kennen die bewaffneten und islamischen Banden und haben Angst vor ihnen.
Zu lange Haare, zu enge Jeans. Der bloße Verdacht, schwul zu sein, reicht aus, um Opfer zu werden. Verschleppt, gefoltert, ermordet. Einige Männer werden besonders grotesk gequält. Die Täter kleben ihnen zunächst den After zu mit einem starken Klebstoff. Dann müssen sie ein Abführmittel schlucken. Die meisten sterben. Sicherlich, Terror und Gewalt bedrohen jeden im Irak. Doch Homosexuelle sind ganz besonders verwundbar. Kaum jemand käme auf die Idee, einen Schwulen zu beschützen. Homosexualität ist im Irak zwar nicht strafbar, aber jeder hält sie für unislamisch. Hamid, ein Schwul aus Bagdad, brachte im Gespräch mit Human Rights Watch die Situation auf den Punkt.
Im Irak ist ein Menschenleben ganz billig. Noch billiger als ein Tier oder ein paar Batterien, die du auf der Straße kaufst. Am billigsten ist das Leben von uns Schwulen. Sie wollen uns ausrotten.
Die Täter sind vor allem Milizionäre der sogenannten Mehdi-Armee des Predigers Muqtada al-Sadr. Einst fochten sie gegen die amerikanischen Besatzer. Mit der Jagd auf Schwule spielen sie sich nun zu Hütern von Moral und Anstand auf. Und kämpfen damit auch gegen das Absinken in die eigene Bedeutungslosigkeit, jetzt wo die US-Soldaten aus den meisten Städten abgezogen sind. In irakischen Medien kommt immer wieder die Sorge zum Ausdruck, junge Leute würden zu weich, zu westlich werden. Häufig heißt es, mit den Amerikanern sei moralische Beliebigkeit ins Land gekommen. Wer als unmännlich oder schwul gilt, muss sogar fürchten, von eigenen Familienangehörigen umgebracht zu werden. Ein sogenannter Ehrenmord, der das Ansehen der Familie oder des Stammes schützen soll. Haitham, 28 und schwul, verlangt mehr Toleranz.
Sowas gibt's doch in allen Ländern. Mögen Sie das in einem islamischen Land für pervers halten? Das sind halt die, die immer Ärger machen. Jeder soll seine eigenen Ansichten haben können in einer echten Demokratie. So funktioniert persönliche Freiheit. Haben wir die nicht nach dem Sturz des alten Systems?
Unter Saddam Hussein, da sind sich alle einig, hatten es Schwule besser. Die ersten Berichte über die gezielte Ermordung von Homosexuellen gab es 2004. Human Rights Watch wirft der irakischen Regierung vor, nichts für den Schutz von Homosexuellen zu tun. Im Gegenteil. Immer wieder hätten Betroffene berichtet, Polizisten hätten weggeschaut oder mit den Tätern gemeinsame Sache gemacht. Genauso Mitarbeiter des Innenministeriums. Sie steckten mit den Milizionären unter einer Decke.
Carsten Kühntop. Kanalisierte Schweizer Bäche und Flüsse sind hässlich. Die Böschung zubetoniert, keine Pflanzen, keine Tiere haben da eine Chance. Jetzt aber fahren immer öfter Bagger auf, fügen hier wieder eine Kurve ins Flussufer ein, schütten da wieder eine Kiesbank auf. Revitalisierung nennen wir das. Sichtbar wird es etwa an der Thur. Vor einigen Monaten haben die Rückbauarbeiten auch an der Rhone im Wallis begonnen. Da sollen bis ins Jahr 2030 1,5 Milliarden Franken verbaut werden. Mit zwei Zielen. Besserer Schutz vor Hochwasser und ökologischere Flüsse. Mehr Leben im und am Fluss. Neue Forschung aber zeigt, so einfach klappt das nicht. Der Beitrag von Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Ganze 15.000 Flusskilometer sind in der Schweiz begradigt. Einst baute man die Flüsse in enge Kanäle um, um unproduktive Feuchtgebiete in wertvolles Nutzland zu verwandeln. Doch heute sind diese Kanäle unpopulär. Nicht zuletzt wegen der Hochwasserkatastrophen der letzten Jahre. Denn bei starken Niederschlägen treten begradigte Flüsse schneller über die Ufer. Zudem empfinden heute viele Menschen die Flusskanäle als steril. Ein Urteil, das der Flussökologe Clement Tockner von der Freien Universität Berlin am Beispiel der Rhone bestätigt.
Wir haben eine intensive Aufsammlung der biologischen Vielfalt entlang der Rhone durchgeführt. Wenn Sie die Fischfauna hernehmen, dann ist das eine extrem reduzierte Fischdiversität im Vergleich zum ursprünglichen Zustand.
Viele Revitalisierungsprojekte, auch in der Schweiz, versuchen ökologisch verarmte Flüsse aus ihrem Korsett zu befreien. Möglich ist das nur, wo die Ufer nicht zu sehr durch Industrie oder Siedlungen verbaut sind oder landwirtschaftlich genutzt werden. Und so weitet man die Flüsse an den wenigen freien Stellen aus oder baut eine zusätzliche Kurve ein. Für uns Menschen sieht das dann schnell nach Meerfluss aus. Aber wie ist das für die Tiere? Kommen die Insekten zurück, die Fische? Das hat die US-Ökologin Margaret Palmer untersucht.
I reviewed 78 river restoration projects and most of them resulted in something that looked just fine.
Von 78 Flussrevitalisierungen, die sie untersucht habe, hätten alle zwar ganz nett ausgesehen, aber nur in zwei Fällen habe auch die biologische Vielfalt zugenommen. Ein ernüchterndes Ergebnis, das den Ökologen Clement Tockner kaum überrascht.
Es ist zu einfach, dass man sich vorstellt, man schafft Lebensräume und die Tiere werden dann schon kommen. Das ist so der Wunsch der Ingenieure, man baut etwas und sie kommen dann schon.
Zu beobachten ist dies etwa an der Thur. Der Ostschweizer Fluss ist an einigen Stellen revitalisiert worden. Das habe den Schutz vor Hochwasser zwar verbessert, und sogar der seltene Flussregenpfeifer sei zurückgekehrt, sagt der Ökologe Armin Peter vom Schweizer Wasserforschungsinstitut ERWAG. Aber er macht an der Thur auch beträchtliche Defizite aus.
Auf der biologischen Seite gibt es ganz klar weiterhin Probleme. Wenn wir beispielsweise die Fische anschauen, haben wir feststellen müssen, dass sich bisher kein Erfolg eingestellt hat.
Weder die Anzahl der Fische habe zugenommen, noch die Zahl ihrer Arten.
Wir müssen halt schon sehen, diese Revitalisierung an der Thur, das ist eigentlich eine Insel in einer kanalisierten Flusslandschaft. Man kann nicht erwarten, dass solche Inseln sehr rasch besiedelt werden.
Vor allem auch, weil in den Schweizer Flüssen insgesamt 88.000 künstliche Barrieren wandernde Tiere immer wieder aufhalten. Es gibt aber noch weitere Hindernisse, zum Beispiel Wasserkraftwerke, die ganze Flussstrecken fast trockenlegen oder durch plötzlich abgelassenes Wasser gewaltsam durchspülen. Nur wenn man diese Probleme löse, könne das riesige Projekt der dritten Rhone-Korrektur im Wallis ökologisch erfolgreich sein, sagt Armin Peter. Der Bund und die Kantone werden wohl bald weiter in die Revitalisierung der Flüsse investieren, insgesamt um die 60 Millionen Franken pro Jahr. Um diese Mittel ökologisch sinnvoll einzusetzen, sollten die planenden Behörden nicht nur Wasserbauingenieure beiziehen, sondern auch Ökologen. Das sei zwar heute schon teilweise der Fall, sagt Armin Peter von der ERWAG.
Aber wir sind erst am Anfang. Es ist ein weiter Weg zu gehen und es braucht intensive Zusammenarbeit zwischen Flussbau und zwischen Ökologie, dass wir uns wirklich in der richtigen Richtung entwickeln.
Der Beitrag von Thomas Häusler, er ist deres Wissenschaftsredaktor. Wir kommen zum Sport. Gestern Abend, 21.30 Uhr, Berliner Olympiastadion. Die Teilnehmer am 100-Meter-Final der Weltmeisterschaft sind zum Start bereit, der Reporter der ARD auch.
Jetzt kauern sie tief und es wird still. hier in diesem Stadion. Hervorragend starten die Jamaikaner und Tyson Gay ist gar nicht so schlecht gestartet. Usain Bolt ist jetzt schon vorne. Usain Bolt hat einen Vorsprung von 2 Meter. Tyson Gay ist momentan auf der zweiten Position. Tatsächlich das Duell Gay gegen Bolt und 9, 5, 8, 9, 5, 8. Ich fasse es nicht, ich fasse es nicht. Es ist unglaublich, das ist ein neuer Weltrekord. Und was für einer. Wir haben den schnellsten Lauf gesehen, den es jemals gegeben hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals ein Lauf schneller sein wird. 9,5, 8 Sekunden. Das ist eine Explosion.
Eine Explosion, eine Sensation, 9,58 Sekunden auf 100 Meter. Das ist epochal in der Leichtathletik. Einer, der eine ebenso epochale Leistung auf der gleichen Strecke vollbracht hat, heißt Armin Hari. Er lief im Zürcher Letzigrund 1960 auf einer Aschenbahn, nicht auf federndem Kunststoff, die legendären, damals fast unvorstellbaren 10,0. Armin Hari war gestern im Stadion in Berlin dabei.
Es war ein toller Moment, kann man sagen, ja. Weltrekorde sind immer tolle Momente.
Wie gut ist dieser Weltrekord? Anders gefragt, was ist schneller? Ihre 10,0 mit schweren Schuhen auf Asche oder 9,58 auf einer leicht federnden Kunststoffbahn?
Ja, das kann man so nicht sagen. Man hat diese Vergleiche nicht mehr. Man hätte sie, wenn die Herren in der heutigen Zeit mal wieder auf Asche laufen müssten, dann könnte man diese Zeiten vergleichen. Aber so ist es reine Theorie, reine Spekulation.
Aber das hätten Sie gern, wenn der Bolt mal mit schwereren Schuhen auf Asche laufen müsste, würden Sie gern sehen, was da rauskäme.
Das würde ich sehr gern sehen. Er hat darauf geantwortet, das ist nicht sein Ding, weil da zu viele Steinchen sind. Aber es wäre auch mein Ding, einmal auf so einer Tatanbahn gelaufen zu sein.
Das ist klar. Ist ein bisschen spät jetzt wahrscheinlich. Was ist denn der Hauptunterschied, wenn Sie jetzt aus Ihrem Blickwinkel zuschauen? Ist es das Material? Ist es die Technik, wie die laufen, das Training?
Im Training hat sich sicherlich ein bisschen was verändert, ja, aber nicht allzu viel. Es liegt natürlich viel an den Bahnen. Wenn ich mir überlege, dass wir eigentlich nie solche Bedingungen hatten, die Bolt gestern hatte. Weil das ergibt sich allein von den Bahnen. Die Bedingungen konnten nie so gut sein wie beispielsweise gestern. Weil wir hatten immer unterschiedliche Bahnen. Hat es da 8 Tage vorher geregnet, war die Bahn immer noch nass.
Und die Bahnen waren natürlich sehr unterschiedlich. Das letzte Grund war legendär schnell zum Beispiel.
Das ist klar, die waren sehr unterschiedlich. Und das lag aber dann, glaube ich, am Aufbau der Bahnen. Also der Untergrund war wasserdurchlässig oder irgendetwas war da, weil die Bahnen sehr unterschiedlich waren.
Ich frage Sie jetzt nicht, ob Bolt gedopt war. Ich frage Sie nur, wird heute mehr gedopt als damals?
Damals wurde überhaupt nicht gedopt. Also wird auf jeden Fall mehr gedopt. Weil wir kannten das nicht. Uns hat niemand von Doping gesprochen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Zweifel bleiben natürlich immer. Aber solange man ihm das nicht nachweist, ist er unschuldig.
Das ist klar. Aber die Frage generell in dem Fall, wenn früher nicht gedopt wurde und heute gedopt wird, wo liegt der Unterschied? Weshalb?
Ja, weil der Kommerz eine große Rolle spielt. Der Kommerz gibt das Geld dafür, dass Leistungen gebracht werden. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen 50 Jahren, weil bei uns gab es kein Geld und wir haben das aus Freude gemacht, wir haben Spaß daran gehabt und das ist heute nicht immer der Fall.
Die Leistung von Usain Bolt aus der Sicht von Armin Hari. Hari lief 1960 im Zürcher Letzigrund den legendären 100-Meter-Weltrekord von 10,0. 6 Wochen geht es noch bis zu den Bundestagswahlen in Deutschland. Bis dahin wollen wir etwas genauer hinschauen, was unser nördliches Nachbarland beschäftigt und damit, was auch den Wahlentscheid beeinflusst. Die Wirtschaftskrise trifft das Exportland Deutschland besonders stark. Viele Regionen, darunter auch Hamburg, rechnen bis im Herbst mit zusätzlichen Arbeitslosen. Ihnen droht, in die Sozialhilfe abzurutschen und längerfristig auf Sozialhilfe gemäß Hartz IV angewiesen zu sein. Dabei kämpft die deutsche Gesellschaft bereits jetzt mit dem immer stärker wachsenden Graben zwischen Arm und Reich. Denn auch ein regulärer Job ist längst keine Garantie mehr, eine Familie ernähren zu können. Und so breitet sich die Armut unter den Schwächsten am schnellsten aus, unter den Kindern. Zum Beispiel in Hamburg. Simon Fatzer.
Die Außenalster mitten in Hamburg. Hier wohnen die Hanseaten, die reichen Kaufleute. Und am Ufer in Captain Prüsses Segelschule lernen an diesem Morgen 6 Knöpfe in einem Ferienkurs mit Booten umzugehen.
Dann wollen wir erstmal knoten. Die beiden Knoten von gestern noch auf dem Zettel?
Einigermaßen.
Ja, dann wollen wir mal gucken.
Sie haben gesteuert, Und wir sind hier rumgefahren und so. Das war schön.
Die Mutti von Jana und Annika hat sich das Ferienprogramm ausgedacht.
Sie haben allgemein Interesse am Bootsport, Kanu, Rudern. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es mal aus in den Ferien als Highlight. Ja, und kam gut an. Die beiden haben Spaß dran.
Den Spaß der zwei Mädchen, 5x2 Stunden, lassen sich die gut betuchten Eltern 240 Euro kosten. Das ist fast so viel, wie die viel ärmere Mutti von Alina für ihre 8-jährige Tochter von Hartz IV erhält. Das Sozialgeld muss für einen ganzen Monat reichen, für Essen und Kleidung. Alina ist arm. Von Kopf bis Fuß in Pink sieht man ihr das nicht an, aber zu Hause hat sie nicht die Geborgenheit einer intakten Familie. Da ist nur Mutti.
Mein Vater hat sich ein Reiseticket geschnappt und ist weggeflogen. Mein Bruder habe ich noch nie gesehen. Wir sind Stiefgeschwister.
Und Mutti kann sich nicht um die Kleine kümmern, obwohl sie zu Hause ist. Eine Arbeit hat sie ja nicht.
Sie hat was mit der Schulter. Sie sagt immer, wenn ich sie frage, geht's dir gut, dann hat sie ja gesagt immer. Aber ich glaube es nicht, dass ihr gut geht. Sie hat immer so ein trauriges Gesicht.
Alleinerziehende Mutter, arbeitslos und psychisch angeschlagen, solches ist im Harburger Phönixviertel südlich der Elbe durchaus üblich. Neben Alleinerziehenden leben dort viele Migranten. Das Quartier gilt längst als sozialer Brennpunkt. Wie sehr dort Kinder unter Armut leiden, hat auch Rainer Micha vom Arbeiter-Samariterbund schockiert, als er einen Artikel gesehen hatte über eine Aktion zu gesundem Essen in einem Einkaufscenter.
Ich habe diesen Artikel gelesen und habe gedacht, Kinder laufen eine Woche lang um einen Tisch herum und essen alles weg, was nicht nied- und nagelfest ist. Und dann stand in dem Untertitel noch zu lesen, selbst der Tofu war weggegessen. Und da habe ich gedacht, also wenn die freiwillig Tofu essen, dann muss Hunger im Spiel sein und nichts anderes.
Also gründete Rainer Micha das Löwenhaus. Eine Wohnung mitten im Problemviertel steht Kindern zwischen 6 und 14 Jahren offen. Sie kriegen dort auch Essen. Das ist bitter nötig, weiß Peter Wölflein, der heute fürs Menü zuständig war.
Als Mittagessen gab es heute Putenbrustfilet, Nudeln und dazu ein Gemüse aus Blumenkohl und Zucchini. Das kam sehr gut an, ratzfatz alle.
Die 10-jährige Feli und ihr jüngerer Bruder Samir müssten ohne Löwenhaus alleine kochen. Denn was soll zu Hause schon auf den Tisch kommen, wenn die Mutter von einem Minijob zum nächsten rennt?
Sie arbeitet schon von morgens bis abends, macht gerade die Ausbildung zur Hotelfachfrau und arbeitet ganz oft.
Ganz schön hart für die Kleinen, die sich sehr selbstbewusst geben.
Nein, es ist nicht schwierig. Wir kriegen das hin, morgens aufzustehen, Frühstück zu machen und so und dann zur Schule zu gehen und dann auch abends allein ins Bett zu gehen mit Abendessen.
Und da gibt's natürlich viel Fastfood.
Sonst kaufen wir auch so Fertigsuppen für abends und die einfach jetzt Wasserkocher an und das war's.
Fast alle Kinder hier sind übergewichtig, wegen der ungesunden Ernährung. Das Löwenhaus arbeitet mit der Schule im Quartier zusammen.
Seit November 2007 gibt es also jeden Tag 100 geschmierte Scheiben Brot für die Kinder. Die können sie sich um 7 Uhr aus dem Löwenhaus abholen. Das tun aber nur ganz wenige, weil das Löwenhaus sehr gut einsehbar ist. Und wer da hingeht und sich morgens schon Brot holt, der ist eben arm und gilt als arm. Und das stigmatisiert die Kinder. Dann haben wir mit der Schule Bunatwite ein Agreement getroffen, dass immer in der großen Pause eine Ordnung von Kindern diese 100 Scheiben abholen und in der großen Pause verteilen. Und der Schulleiter sagt, innerhalb von 30 Sekunden ist das gesamte Brot weg und er hat noch nie Brot im Papierkorb gesehen.
Kinder ohne Frühstück, ohne Mittagessen. Da kann einiges dahinter stecken. Eltern, die weg sind, die nicht aufstehen, die zu bequem sind. Aber es muss nicht zwingend sein, dass sie sich nicht kümmern, weiß Leonie Werner vom Löwenhaus.
Wir haben durchaus Eltern dabei, die da mit Sicherheit eine Sensibilität für haben und auch das Bewusstsein haben, wo aber ab dem 20. einfach nichts mehr zu essen kaufen können. Punkt.
Das ist das Übel von Hartz IV, das Sozialgeld, auf das beinahe das ganze Phönixviertel angewiesen ist. Die Sozialreform hat den Graben zwischen Arm und Reich vertieft. Denn wer in Deutschland einmal in die Sozialhilfe rutscht, bleibt oft vom Staat abhängig. Die Kinder zwischen 8 und 10 wissen zwar noch nicht genau, was Hartz IV ist.
Hartz IV, man weiß, das hat meine Mutter.
Ich weiß das aber nicht so genau.
Aber die Folgen davon bekommen sie sehr genau zu spüren. Denn es ist ein Teufelskreis. Die billige Wohnung gibt's nur in bestimmten Quartieren. Dadurch fehlt eine Durchmischung. Das Lernniveau an den Schulen ist tief. Und selbst wer gut ist, bleibt stecken, sagt der Soziologe Jens Dankschat.
Das heißt, wir haben erste Informationen, dass die Kinder und Jugendlichen dort einen vernünftigen Schulabschluss haben, in einem Ausbildungssektor oder im Arbeitsmarkt große Probleme haben, weil sie einfach mit ihrer Adresse gebrandmarkt sind.
Die Durchlässigkeit kennt nur eine Richtung, die nach unten.
Die wissen auch, dass Mama und Papa Harzer sind. Also ja, das wissen die. Wir haben das vor allen Dingen in der dritten und vierten Klasse, das schildert der Schulleiter immer sehr plastisch, dass sie auf die Frage, was willst du werden, Harzer sagen. Und das ist für sie völlig normal. Und genau diese Spirale der ständigen Transferleistungen in den Generationen, das müssen wir durchbrechen. Also wen produzieren wir denn da jetzt in Anführungszeichen? Das sind ja die Sozialhilfeempfänger von morgen wieder.
Vor dem Löwenhaus haben Amy und Luis aus Ghana, Feli und Alina aus Hamburg zu tanzen begonnen. Lena, die Pädagogin, zeigt, wie es geht.
Alina, was mit dir? Machst du gleich?
Denn auch das braucht es, Vorbilder. Die bleiben auf der Strecke, wenn die Eltern nie zur Arbeit gehen, wenn draußen vor dem Spielplatz die älteren Geschwister schon vom Morgen an nur rumhängen und Bier trinken, wenn keiner an die Kleinen glaubt. Die Armut in Deutschland nimmt zu. Und das auch im reichen Hamburg. Soziologe Jens Dankschat hatte jahrzehntelang die Armut in der Hansestadt studiert. Zurzeit lehrt er in Wien. Seine These, nicht trotz des Reichtums, sondern wegen des vielen Geldes gäbe es die große Schere.
Das ist jetzt auch eine bewusste Provokation, weil seit den 90er Jahren sagen wir Armut im Wohlstand. Und das klingt wie ein Paradoxon oder es ist peinlich und muss das denn sein in so einer reichen Stadt? Und daraus entsteht natürlich auch ein bestimmtes bürgerliches Engagement. Ich sage aber, das ist wegen, weil es eben so, wie wir den Wohlstand sichern, die Wettbewerbsfähigkeit sichern, mithalten wollen mit der Konkurrenz, wir genau diese Armut erzeugen. Die erzeugen wir über die Logik des Arbeitsmarktes und dass der Sozialstaat sich zurückziehen soll. Wir wollen die Lohnnebenkosten senken, wir wollen die internationale Wettbewerbsfähigkeit haben und wir wollen die Arbeitsmärkte modernisieren im Sinne der Creative Industries und solchen Dingen. Und das führt einfach dazu, dass sozusagen der Meeresspiegel steigt, aber eben nicht die Boote mit hochschwimmen. Wenn einige eben zu kurze Leine haben, dann gehen sie unter.
Die Kinder nicht untergehen zu lassen, hat sich das Löwenhaus zum Ziel gesetzt. Und das hat zuallererst damit zu tun, sie ernst zu nehmen. Und letztlich haben sie doch alle ähnliche Träume. Jana und Annika in der Segelschule und die arme Alina im Löwenhaus. Wenn man sie fragt, was sie mal werden möchten.
Topmodel, Fußballspielerin und reich.
Alina, Tochter einer Harzerin. Ein armes Kind im reichen Hamburg, im Dossier von Simon Fatzer. Ein erster von mehreren Beiträgen im Echo über Deutschland. Deutschland vor der Wahl. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli. Für die Nachrichten Christian Moser. Mikrofon war Kasper Selgt.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.